So, das Erste, was mir auffällt, ist, ihr seid eine echt großzügige Gemeinde. Im Programm habe ich 30 Minuten bekommen, das ist nicht in jeder. Und was du am Anfang gesagt hast, Kerstin, das fand ich auch, das war so ein schönes Leben. Kinder sind hier, wir dürfen Kinder segnen, wir dürfen sie prägen, sie sind hier an einem Ort, wo sie angenommen sind, das ist richtig gut. Ganz am Anfang findet immer noch eine kleine Zusammenkunft statt, wo der Gottesdienst durchgesprochen wird. Und im Anschluss fragte Kerstin mich, kannst du in ein paar Sätzen nochmal zusammenfassen, wer du bist und wo du herkommst? Zusammenfassung. Im Johannesevangelium in den ersten 18 Versen haben wir ja auch eine Zusammenfassung. So, da hat Johannes, nachdem er das Evangelium geschrieben hat und manche meinen vielleicht sogar schon die Offenbarung, überlegt, was ist die Essenz, was ist das Zentrum, was ist das Wesentliche? Und mir ging es so, wenn ich den Vers 14 gelesen habe und wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, da bin ich oft hängen geblieben, das hat mich berührt. Gnade und Wahrheit, das sind zunächst positiv besetzte Worte. Wie kann man sie in Zusammenhang bringen? Wie kann man auch in der Zusammenfassung das kurz zusammenfassen? Und ich habe gedacht, Gnade macht uns frei, um in der Stärke der Wahrheit zu leben. Ich möchte in dieser Predigt heute versuchen, uns ein wenig mehr deutlich zu machen, wie Gnade und Wahrheit in Jesus zusammenkommen und ein Gemisch werden, was uns das Leben schenkt. Gnade und Wahrheit. Wir haben gerade angedeutet bekommen, ich arbeite an einer christlichen Realschule bei uns in Lüdenscheid. Und morgens, das sehe ich als ein Riesenprivileg, fangen wir immer den Unterricht in den einzelnen Klassen mit einer Andacht an. Und in einer dieser Andachten war die Frage an die Schüler, wenn ihr an das Leben von Jesus denkt, was fällt euch ein? Die waren gut. Antworten waren Bethlehem, Speisung der 5000, Kreuzigung, Bergpredigt und manches mehr. Sie beschrieben recht rund das Bild von dem Mann aus Nazareth. Und das war klasse, ich war bewegt. Aber dann war mir wichtig, und das konnte ich den Kindern auch sagen, das ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Ausschnitt von Jesus, von Christus, der von Ewigkeit war und in Ewigkeit sein wird. Und wenn wir versuchen würden, ein Bild von Jesus zu bekommen, wie er eben so ist, dann würde uns die Schöpfung ein bisschen helfen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Aber besonders auch, wenn wir in die Offenbarung gehen. Und in den Kapiteln 4 und 5 wird besonders die Ewigkeit, der Himmel und Jesus im Himmel beschrieben. Dort geht es um den Thron Gottes, das Leben eben dort. Und ich glaube, bei aller menschlichen Beschreibung, die wir hinzufügen, werden wir es erst richtig verstehen, wenn wir in der Ewigkeit sind. Und natürlich gibt es dort Bilder von dem auferstandenen Christus. Und dort wird er unter anderem, das Lied hat uns alle so bewegt, als der Löwe und das Lamm beschrieben. Jesus, der Löwe und das Lamm. Gnade und Wahrheit, Löwe und Lamm. Ich glaube, wir werden in der Predigt mitbekommen, wie das zusammenhängt. Das Lamm, wenn es nicht aufpasst, würde eine Beute von einem Löwen sein können. Du hast das so schön gesagt. Jäger oder Beute. Aber nicht so bei Jesus. Erst wenn wir dem scheinbar wehrlosen und schwachen Lamm begegnen, offenbart sich uns der Löwe von Juda. Wie ist das zu verstehen? Zwei in der Bibel beschriebene Begebenheiten werden uns dabei helfen, sie scheinen ziemlich identisch zu sein und sind doch völlig unterschiedlich. Es geht in beiden Beschreibungen darum, dass eine Frau Jesus zu Füßen sitzt und ihn salbte. Einmal, weil sie demütig und bedürftig zum Lamm Gottes kam und Gnade erlebte. Ein anderes Mal, weil sie den Löwen von Juda ehrte und den Wahrhaftigen alle Ehre gab. Gnade und Wahrheit. Wir lesen zunächst Lukas 7, 36 bis 47. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er Jesus mit ihm essen möge. Und Jesus ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tische lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Öl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagte, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldet 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnte, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Jesus aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich ihr, ihrer viele Sünden sind vergeben. Und zu ihr sprach er, dir sind seine Sünden vergeben. In der Frau gab es mindestens eine große Sehnsucht, eine echte Sehnsucht. Sie wollte Jesus begegnen. Und zwar anders wie Simon der Pharisäer. Sie wollte Jesus nicht zum Essen einladen. Sie wollte keinen theologischen Austausch. Man mied sie und sie mied ziemlich sicher die Gesellschaft. Sie wurde nicht einfach als eine Frau beschrieben oder eine Magd oder mit Namen angesprochen, sondern man bezeichnete sie Sünderin, Stempel, ausgegrenzt. Doch sie war sehr verzweifelt und mutig oder beides. Sie war mit Sicherheit nicht eingeladen in dieser vornehmen Gesellschaft, aber irgendwie hatte sie es geschafft, nachdem sie gehört hat, dieser Jesus ist da, in die Nähe des Hauses zu kommen. Und ich stelle mir vor, wie die Leute sich von ihr wegtreten. Sie wollten nicht berührt werden. Man zeigte mit dem Finger auf sie. Und dann fasste sie sich ein Herz, huschte mutig zu dem Platz, wo Jesus saß und konnte nur noch wahrscheinlich vor Scham weinen. Und sie sagte nichts, umklammerte seine Füße, sodass ihre Tränen sie benetzten und trocknete mit dem Haar, weil sie ja kein Tuch hatte, seine Füße. Und dann zerbrach sie die Flasche mit dem teuren Duftöl. Vielleicht hatte sie es mit Vorsatz mitgebracht. Viele fanden das mit Sicherheit sehr peinlich. Aber sie wollte mit allem, was sie ist und hat, zu Jesus kommen. Mit ihrem Vermögen und ihrem Namen und all dem, warum sie als Sünderin galt. Und Jesus nahm die Situation wie kein anderer wahr. Natürlich waren ihm die Reaktionen klar und er wusste, was Simon dachte. Zum einen belehrte er den Pharisäer, aber vor allem wendet er sich an die Frau und spricht zu ihr: Deine Sünden sind dir vergeben. Was hier beschrieben wird, ist der Moment, wo eine Suchende Gnade findet. Sie erlebt das Prinzip Gottes, dem, der sich seiner Bedürftigkeit und seiner Schuld bewusst ist und den Wunsch hat, ich möchte, dass mir vergeben wird. Wer anfängt zu ahnen, wer Jesus ist, nämlich das Lamm Gottes, das für seine Sünden gestorben ist, erlebt nur eins: Jesus vergibt. Jesus nimmt an. Er weiß unsere Tat, er weiß unsere Worte, er weiß unsere Gedanken. Und er sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch erquicken. Von Ewigkeit her ist Jesus der Allmächtige. Er sprach und es geschah. In der Schöpfung sehen wir, er sprach und es geschah. Zu Lebzeiten, als Jesus von Nazareth hier war, sah er Bedürftigkeit und er heilte, sah er Dämonen und er trieb sie aus, sah er die Hungrigen und er teilte das Brot. Jesus konnte alles durch sein Wort, nur er konnte nur eines durch seine Tat am Kreuz: uns die Sündenvergebung schenken. Deswegen ist er gekommen. Und so wie er gekommen ist, müssen wir zu ihm kommen und ihm bitten: Herr, vergib uns. Jesus kam, um uns zu befreien. Und so vergibt er jedem und so hat er dir vergeben und so hat er mir vergeben. Wie auch immer wir uns ihm nahten oder nahen, wenn wir bekannten und bekennen werden: Jesus, danke, dass du für meine Schuld gestorben bist, werden wir dieses Opferlamm erleben. Und dann erkennen wir, dass Jesus nicht nur unser Lamm ist, sondern auch unser Löwe. Und dabei hilft uns Maria von Bethanien, das zu verstehen. Wir lesen im zweiten Text, in den Versen Johannes 12, 3 bis 7. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Da sagte aber Judas, der Ischariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte: Warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte. Da sprach Jesus: Lass sie, möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Sie sieht mich, sie liebt mich, sie ehrt mich und sie will mir das Beste geben, was sie hat. Und sie wird dafür gesegnet sein. Maria kannte Jesus recht gut. Sie galt mit ihren Geschwistern Martha und Lazarus als Freunde von Jesus. Und sie hatte den Predigten Jesu stets gut zugehört, manches Mal zum Ärger ihrer Schwester. Aber all das hat Maria geholfen, eine große Schau von Jesus zu haben. Und als sie zu Jesu kam und seine Füße salbte, tat sie es nicht zuerst, weil sie zum Lamm kam und Buße tun wollte. Sie hatte erkannt: Mir ist vergeben worden. Und nun erkenne ich die Größe in dir, Christus, die du bist und was du für mich bist und was du gegeben hast. Und sie gab ihm alle Ehre. Sie wollte Jesus Ehren erhöhen. Es war ihr Manifest, ein Bekenntnis, Lobpreis und Anbetung, die tiefste Befriedigung uns gibt. Und das kennen wir. Wenn wir dem Menschen, dem Partner, dem Jesus gegenüber, den wir kennen, den wir lieben und ehren, ins Gesicht sagen können, ich bin so froh, mit dir zusammen sein zu dürfen. Und wir von ihm hören, auch echt. Was gibt es Größeres? Sie proklamierte, Jesus ist mein Erlöser. Er wird jede Schuld vergeben. Er ist mein Heiland. Er ist mein König. Er liebt mich und ich liebe ihn. Ich darf mit ihm zusammenkommen. Er ist der Schöpfer und wird es immer bleiben. Er ist meine Liebe und ich liebe ihn. Und genau so dürfen wir ihm begegnen. Wir dürfen in unseren Bitten uns an ihn wenden. Wir dürfen mit unseren Fragen uns von ihm Führung holen. Wir dürfen uns ganz und gar auf Jesus verlassen. Aber wir dürfen eines nicht vergessen, und das ist zum Schluss ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen, solange wir hier auf Erden sind, auch immer wieder den Gang zum Lamm Gottes. Denn niemals können wir anbeten, wenn wir Sünde in unserem Leben dulden. Auch wenn wir alle, die wir seine Kinder sind, nach theologischer Definition keine gottlosen Sünder mehr sind, sondern Kinder Gottes, so sündigen wir. Nicht, dass wir es bewusst wollen, aber es geschieht. Manchmal in unseren Taten, öfters mit Worten und noch öfters in unseren Gedanken. Unser Leben bestätigt das. Dahinter stecken zwei Prinzipien vom Widersacher. Erstens, er will uns ganz individuell dahin bringen, dass wir glauben, Sünde ist attraktiv und hat keine negativen Auswirkungen und hat Gewinn für uns. Das hat er selbst bei Jesus in der Wüste getan und versucht. Und es ist naiv zu glauben, dass er es nicht bei uns macht. Und das Zweite, wenn wir gesündigt haben, will er uns einflüstern, versteck sie, ignoriere sie, dulde sie, deute sie um, zeig mit dem Finger auf andere, damit nicht du im Fokus bist, sonst verlierst du dein Gesicht. Aber die Wahrheit ist, die dieser Lüge oder diesen Lügen entgegensteht. So wie wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt. Wir dürfen immer zum Lamm Gottes kommen, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Sünde fängt an, uns den geistlichen Atem zu nehmen. Bleiben wir in der Unaufrichtigkeit oder versuchen wir, sie zu verstecken, dann wächst die Distanz und führt oft zur Entfremdung. Genau dort, wo wir wissen, wie es ist, zu lieben und geliebt zu werden. Auf der zwischenmenschlichen Ebene und auf der göttlichen Ebene. Unsere Gebete können dann noch so voller Lob sein. Wenn wir das Lamm meiden, erreicht unser Lobpreis nicht den Löwen. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns an Christus und zu Christus wenden, werden wir den Wahrhaftigen in seiner Größe und Herrlichkeit und Macht erleben. Und nichts und niemand kann uns etwas anderes sagen, außer Gott ist heilig, Gott ist groß und ich liebe ihn. Noch einmal deutlich und klar ist auf jeden Fall, es gibt keine lebendige Beziehung mit dem dreieinigen Gott, wenn sie belastet ist. Doch wenn wir zum Lamm kommen, wird er immer wieder alles nehmen, was uns trennt. Er wird uns in Gnade und in Wahrheit begegnen. Er wird uns das Lamm und der Löwe sein. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke, dass du das Lamm Gottes geworden bist für diese Welt und dass jeder von uns zu dir kommen durfte, aber dass wir es auch immer wieder dürfen. Danke, dass du für uns gestorben bist und dass es nichts gibt, Herr, wo du dich wegdrehst, wenn wir dich bitten. Denn dafür bist du am Kreuz gestorben und so wie du auferstanden bist, werden auch wir auferstehen und in deiner Gnade und Nachfolge mit dir unterwegs sein dürfen. Danke, Herr, dass du Lamm und Löwe bist, dass du mein Lamm und mein Löwe bist. Und ich möchte beten, Herr, wenn irgendjemand von uns innerlich gehalten ist, vielleicht auch von diesen Lügen, über die wir geredet haben, führe du denjenigen zur Freiheit in dir. Amen.